HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Er ist ein weltweit gefeierter Schlagzeuger, der Österreicher Martin Grubinger. Seine Auftritte, bei denen er zwischen seinen Instrumenten hin und her springt und mit den Sticks durch die Luft wirbelt, sind echte Spektakel. Aber Martin Grubinger sieht sich auch als politischen Künstler. Mit seiner Musik setzt er sich ein für eine multikulturelle und offene Gesellschaft und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Erleben kann man ihn jetzt am 31. August zusammen mit dem HR-Sinfonieorchester beim Domplatz-Konzert in Fulda, das wir übrigens live und in voller Länge bei uns im Programm von HR Info übertragen, ab 20 Uhr. Für das Interview habe ich Martin Grubinger bei den Proben im HR-Sendesaal getroffen, inmitten von vielen großen und kleinen Trommeln, Becken, Kuhglocken, Marimbaphon, Gong und Pauke. Herr Grubinger, man sagt Ihnen ja nach, dass Sie besonders schlagfertig sind und zwar nicht nur als Musiker. Das würde ich jetzt gern mal testen. Ich möchte ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Und zwar möchte ich Ihnen zum Einstieg ein paar Fragen stellen, die Sie mir bitte ohne Worte beantworten sollen und nur mit Ihren Instrumenten. Glauben Sie, das geht?
Probieren wir es aus.
Wie fühlen Sie sich nach einem ganzen Tag Probe? Schlapp und etwas melancholisch. Wie hoch ist Ihr Puls dann beim Konzert? Der Wahnsinn. Die dritte Frage. Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem HR-Sinfonieorchester? Am Marimbaphon. Spielend leicht, oder? Ich habe Sie verstanden.
Spielend leicht.
Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Studio und dann machen wir das Interview und dann dürfen Sie auch wieder sprechen.
Alles klar, ich freue mich.
Martin Grubinger, in HR Info das Interview. Jetzt sind wir mittlerweile im Studio angekommen und nachdem ich zum ersten Mal getrommelte Antworten in dieser Sendung bekommen habe, wollte ich das doch mal auflösen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Denn ich habe von Ihnen gelesen, dass das Schlagzeug ja für Sie weitaus mehr ist als nur ein Instrument, dass es eigentlich eine eigene Sprache hat und eine Botschaft auch. Kann man das so sagen?
Ja, für mich ganz klar. Das war schon als Kind so. Ich war ein relativ schüchterner Bursch. Bin am Land aufgewachsen und immer wenn ich dann zu irgendwelchen Jugendorchestern in die Stadt gekommen bin, wo ich mit anderen Kids im Orchester gespielt habe, die fast alle schon ein bisschen älter waren und die meisten aus der Stadt gekommen sind, für die war ich immer ein bisschen Landei. Irgendwie war ich ein bisschen ein Außenseiter, weil ich habe anders gesprochen. Ich hatte so einen ganz starken Salzburger Dialekt, die haben mich kaum verstanden, die Wiener Kinder. Und das Schlagzeug hat mir die Möglichkeit gegeben, mich auszudrücken. Und zu zeigen, dass ich was kann. Dem Schlagzeug habe ich zu verdanken, dass ich dann in diesen jungen Jahren als junger Bursch an der Pauke ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt habe.
Und obwohl das Österreich war, haben Sie aber, glaube ich, schnell auch gemerkt, dass es ein sehr multikulturelles Instrument auch ist.
Total. Und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann hier in den verschiedensten Musikstilrichtungen mich bewegen. Ja? Es ist natürlich das Schlagzeug am Drumset. Ich konnte zu all diesen Playalongs spielen, Led Zeppelin, Sting, Police, Genesis. Aber gleichzeitig auch Tango-Musik machen, Salsa-Musik machen, Funk, Rock. Natürlich in den Jugendorchestern schon die Bruckner-Symphonien an der Pauke spielen oder die Mahler-Symphonien. Das gehört bei uns Österreichern irgendwie auch schon auch dazu, diese Musik sehr früh auch kennenzulernen und da einzutauchen. Also das Schlagzeug gibt mir die Möglichkeit, nach wie vor Dinge und Emotionen auszudrücken, die sonst für mich nicht möglich wären.
Beim Open-Air-Konzert jetzt in Fulda, das Sie ja zusammen mit dem HR-Sinfonieorchester spielen, wird unter anderem Beethovens 9. zu hören sein mit dem berühmten Schlusssatz Ode an die Freude. Das kennt eigentlich jeder, das ist ja die offizielle Europa-Hymne auch. Aber das Schlagzeugkonzert, das Sie spielen, Frozen in Time von Avner Dorman, das ist ein junger israelisch-amerikanischer Komponist, das dürften die wenigsten kennen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was macht dieses Stück aus?
Ich habe mit Affner 2007 zusammengearbeitet und in vielen, vielen Stunden der Diskussion an den Instrumenten, was wie gut klingen und zusammenpassen könnte, ist dann dieses Schlagzeugkonzert entstanden. Es ist ein dreisätziges Werk. Der erste Satz heißt Indo-Africa. Da geht es um eine indische Thala und zwar... Und dieses Motiv, das man da ganz am Anfang hört, das zieht sich durch alle Orchestergruppen. Gleichzeitig ist es eine Musik, die zum einen meditativ ist, aber gleich auch rhythmisch ist, ja, und so ganz anders ist, was man sonst so als klassische Musik identifizieren würde. Der zweite Satz heißt Eurasia. Da ist das Thema eine Mozart-Arie aus der Zauberflöte Ach, ich fühl's. Und der dritte Satz, The Americas, ist eine musikalische Reise durch den amerikanischen Kontinent. Funk, Rock, Pop, Fusion, Minimal Music, Grunge, Swing in 7 Minuten. Ohne dass man seinen Sitzplatz verlassen muss, fliegt man einfach einmal quer über den amerikanischen Kontinent.
Und es ist ein unglaublicher Drive, den das Stück ausmacht. Ne? Das
Total.
Zieht sich durch das ganze Ding durch.
Ja.
Und als Zuschauer, Zuhörer wird man mitgerissen. Ich konnte es heute ein bisschen in der Probe auch selbst erleben.
Ja, das macht total Freude. Ich habe es auch gleich in der Probe mit den Musikern des HR-Symphonieorchester gemerkt. Da ist sofort irgendwie auch eine Leidenschaft da. Die haben das Stück schon mal gespielt. Wir haben das vor vielen Jahren hier in Frankfurt mal gemacht und ja, es gehört zum Repertoire des Orchesters und das ist doch schön, wenn ein Schlagzeugkonzert schon zum Repertoire eines Symphonieorchesters gehört.
Wir hören jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe bei der Probe einen ganz kleinen Ausschnitt mitgeschnitten und das ist auch genau der Anfang, über den Sie gesprochen haben. Werden Sie gleich merken. Einfach schön, da ist es wieder, das Marimba-Phon. Das ist ein super Klang, so hölzern, weich, rund.
Ja, ich mag es auch sehr. Man kann ganz hart, stürmisch, radikal mit diesem Instrument spielen. Man kann wunderschöne, weiche, fast sozusagen Orgelklänge aus diesem Instrument herausziehen. Also es ist sehr beliebt, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Komponisten.
Jetzt frage ich mich, warum haben Sie dieses Stück ausgesucht, um es auf dem Domplatzkonzert in Fulda aufzuführen, unter der Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Robert Trevino, der das HR-Symphonieorchester dirigiert. Wie passt das zu dem Anlass? Denn in Fulda wird ja auch 30 Jahre Mauerfall gefeiert mit diesem Konzert. Gibt es da irgendeine Verbindung zwischen dem Stück und dieser deutsch-deutschen Geschichte?
Ich finde schon. Zum einen, Dormans Familiengeschichte ist eine besondere. Die Oma hat in Berlin gelebt, musste fliehen. Er ist in Tel Aviv aufgewachsen und dann zum Musikstudium nach Amerika gegangen. Das heißt, der Mann ist eigentlich auf 3 Kontinenten zu Hause. Dann kommt dazu, wie ich finde, dass es ein Werk ist, das die heutige Zeit wunderbar symbolisiert. Ohne den Mauerfall, ohne die Wiedervereinigung, ohne das Zusammenrücken von Ost und West, auch auf kultureller, auf musikalischer Basis, wäre, denke ich, so ein Werk gar nicht möglich, dass wir heutzutage in so einem Werk die im positivsten Sinne das multikulturelle Zusammenwachsen der verschiedensten Musikstilrichtungen, der verschiedensten Traditionen, der verschiedensten Kulturen feiern können. Und zwar mit genau so einem Werk. Ein Werk, das so verschiedenste Einflüsse in sich vereint. Von der Mozart-Arie über die vielen Rhythmen aus dem amerikanischen Kontinent bis hin zu arabischen, indischen, ostasiatischen Einflüssen. Und Dorman ist einer, der dafür steht. Das ist die heutige Komponistengeneration. Das ist eine Generation, die sich von verschiedensten Einflüssen inspirieren lässt und gleichzeitig zu ganz neuen Ufern aufbricht. Und dass wir natürlich, und das sage ich als europäischer Patriot, dann auch noch die Hymne, die europäische, hören werden in der 9. Beethoven, das finde ich klasse. Also ich freue mich sehr drauf. Ich finde das total wichtig. Wenn ich das nur sagen darf, ich glaube, dass wenn wir auch immer wieder darüber diskutieren, europäische Einigung, wie bekommen wir einen besseren Bezug zu Europa als Bürger, die Hymne ist ganz entscheidend. Wir Europäer haben wahrscheinlich die schönste Hymne der Welt. Wir haben einen Komponisten, der unsere Hymne komponiert hat, der wahrscheinlich zu den größten überhaupt gehört. Und unsere Hymne ist was Einzigartiges. Deswegen brauchen wir Europäer meines Erachtens einen viel stärkeren Bezug zu unserer Hymne, zu unserer Flagge, zu den Wurzeln, die meines Erachtens Europa auch ausmacht. Dass wir uns weniger über Bürokratie, über technokratische Dinge, über Verordnungen und politische Zusammenhänge streiten, sondern dass wir zuerst mal verstehen, dass für uns Europa ein gemeinsamer Kontinent ist. Und ich bin Europäer. Ich bin zwar in Österreich geboren, aber ich fühle mich als Europäer und ich wünsche mir die Vereinigten Staaten von Europa, denn am Ende soll das rauskommen, finde ich.
Hein, für das Interview mit Martin Grubinger, international gefeierter Star am Schlagwerk. Bereits mit 3 Jahren hat er angefangen zu spielen, denn sein Vater ist auch Schlagzeuger und spielt, glaube ich, auch heute noch mit in seinem Ensemble Percussion Planet. So, Herr Grubinger, ich habe etwas für Sie dabei. Das hier ist unsere Interviewbox. Mhm. Kommt in jeder unserer Sendungen vor. Ich reiche sie Ihnen mal rüber.
Danke.
Und wir tun da für jeden Gast etwas Besonderes rein. Sie sind schon ganz neugierig, haben schon den Deckel gelüpft. Machen Sie.
Darf ich?
Ja, ja.
Oh, FC Bayern.
Was haben Sie vorgefunden da drin?
FC Bayern Fußbälle. Ich vermute, das ist Schoko, oder?
Schoko-Fußbälle für FC Bayern-Fans.
Das ist ja ein Traum.
Denn ich weiß, Sie lieben neben der Musik Schokolade, Süßigkeiten und Fußball.
Genau so ist es. Schokolade, Süßigkeiten. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, aber bei Süßigkeiten mein ganz großes Laster. Fußball, meine ganz große Leidenschaft, der FC Bayern, mein Club, seit ich mein erstes Trikot mit 4 Jahren bekommen habe.
Hat Österreich keine gescheiten Fußballvereine? Ja, oder woran liegt's?
Das liegt daran wohl auch, aber man muss auch sagen, dort wo ich aufgewachsen bin, im Salzburger Land, ganz an der Nähe zu Bayern natürlich, da war der FC Bayern schon der erste Club und ich kann mich erinnern, wie ich schon sehr früh ins Olympiastadion mit meinem Vater gefahren bin. Damals noch in der Gegengerade, ohne Überdachung, im Schnee gestanden. Dann mein erstes Lothar Matthäus-Trikot. Und ja, jetzt bin ich seit vielen, vielen Jahren Mitglied. Ich habe eine Saisonkarte im Stadion und der FC Bayern ist voll mein Ding.
Ja. So ein richtiger Hardcore-Fan.
Ein bisschen schon, ja. Ja, muss ich zugeben.
Was können sich denn Musiker vom Fußball abgucken?
Ja, viel. Ich denke zum einen Professionalität an sich, dass es nicht allein nur darauf ankommt, was man auf der Bühne präsentiert, sondern auch, was die Vorbereitung betrifft. Mentales Training, Ernährung, wenn wir schon über die Schokolade sprechen.
Super Beispiel, ja.
Wie kann man sich auch von verschiedensten anderen Sportarten inspirieren lassen, bei dem, wie man sich vorbereitet. Ich denke, dass wir Musiker zu eindimensional, wir denken, okay, wir machen unsere Probe, wir üben an unserem Instrument und spielen unser Konzert. Aber der Geist, die körperliche Verfassung, aber auch welche Übungen kann ich machen, um am Instrument selbst auch Fortschritte zu machen, da sind uns die Sportler voraus. Und wenn man sich anschaut, ich fahre ja öfter zum FC Bayern an die Säbener Straße und schaue mir so ein Training an, wie viel da Individualtrainer auch schon aktiv sind. Das wird dann alles auf Video aufgezeichnet, es wird analysiert, jeder Schritt wird dokumentiert. Das ist natürlich alles sehr vielleicht ein bisschen übertrieben gemacht, aber im Grunde, glaube ich, können wir Musiker davon schon auch was mitnehmen.
Und andersrum, können Fußballer auch was von Musikern lernen?
Ich denke schon. Ja, ich hatte dazu mal mit Jürgen Klopp sogar Kontakt, weil ich glaube, dass im Training die Musik eine viel größere Rolle spielen sollte. Ich glaube, dass das total lässig sein könnte, wenn riesige Soundmachines auf so einem Fußballplatz stehen und die Spieler zu verschiedensten Rhythmen ihre Passfolgen trainieren müssen.
Denn, Sie haben doch ihre Sticks mitgebracht.
Ja.
Sie können doch unsere Kiste mal als Drum irgendwie nehmen und mal vormachen, wie Sie sich das vorstellen. Was wäre ein guter Rhythmus, zu dem Fußballer trainieren könnten?
Naja, nehmen wir mal an, die kommen in der Früh um 10 Uhr aufs Trainingsgelände und der Trainer sagt, immer auf dem zweiten Beat des Walzer-Rhythmus, ich fange mit Walzer an, bin ja Ösi, spielen wir die Passfolge. Das heißt, wir haben okay, also immer auf der 2. Dann haben die gemeinsam schon mal eine Groove. Dann geht es weiter mit einer Latin-Groove. Und dann hat man noch einen klassischen Jürgen Klopp-Konter, Fußball-Vollgas über 3 Stationen, wo man einfach sagt, okay, wenn das der Beat ist. Das heißt, immer bei dem Wirbel spielt man den Pass. Das heißt, Pass, 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 Pass. Und über 4 Stationen muss man versuchen, vor dem gegnerischen Tor zu sein. Und ich denke, wenn man das oftmals wiederholt und sich das bei den Spielern wirklich im Unterbewusstsein verankert, dass die das im Spiel dann umsetzen können. Weil oft hört man das ja. Wissen Sie, manchmal im Interview dann sagt der Spieler, ja, das Timing beim letzten Pass hat gefehlt. Das bedeutet also, dass der Stürmer zu früh gestartet ist und dann im Abseits gestanden ist, als der Mittelfeldspieler ihm den Pass durchstecken wollte. Vielleicht wäre das eine Idee. Ich würde es so gerne mal ausprobieren. Und ihr habt ja in Frankfurt einen österreichischen Trainer. Vielleicht hat der Adi Hütter mal Bock, das auszuprobieren.
Und ihr hört das Interview bestimmt und kommt dann auf Sie zu. Da bin ich doch ganz sicher.
Ja, lieber Adi Hütter, melde dich bei mir.
Sie haben ja sogar zu Hause einen eigenen Fußballplatz. Ist das Ihr Sport, um auch fit zu bleiben?
Ja. Das mache ich wahnsinnig gern. Wenn wir haben so einen eigenen Fußballplatz gebaut mit Flutlicht. Das heißt, wenn wir oftmals bis 10, halb elf am Abend proben, da gehen wir dann raus und dann kicken wir einfach eine Stunde, eineinhalb. Das tut wahnsinnig gut, weil dann hat man frische Luft und man hat Spaß und man kann sich bewegen und man kann sich gegenseitig abgrätschen. Und das ist einfach eine unglaubliche, wie wir in Österreich sagen würden, Hetz. Also Fußball ist mein Ding, ja.
Ja, wenn man Sie so auf der Bühne erlebt, das ist ja so ein Spektakel. Sie wirbeln rum. Man braucht eine unheimliche Fitness auch dafür.
Das stimmt. Schlagzeug ist ein ganz körperliches Instrument. Zack, es dauert nur 2-3 Minuten und schon schwitzt man. Und
also wie ein Spitzensportler eigentlich.
Ja, wir haben auch letztens hier in Frankfurt Tests gemacht, in der Alten Oper. Es war unglaublich. Der Spitzenpuls war 196, der Durchschnittspuls war 168 und viele tausend Kalorien verbrannt in einem Konzert. Also ist tatsächlich vergleichbar mit den Werten eines Sportlers.
Allerdings kann man das nicht ewig machen. Ne? Sie sind 36 und haben auch schon gesagt, wenn ich 40 bin, höre ich auf damit.
Ja.
Und was machen Sie dann?
Geschichte studieren.
Das steht schon fest.
Das steht fest.
Das Interview mit Martin Grubinger, dem viele Superlative ja anhaften. Ich habe gefunden Trommelfeuerwerker zum Beispiel oder Hexenmeister am Schlagwerk, bester Schlagzeuger der Welt und. Sie sind aber auch ein sehr politischer Mensch und Sie bezeichnen sich als überzeugten Sozialdemokraten. Wäre es da nicht auch eine Idee, in die Politik zu gehen, wenn Sie 40 sind?
Na, eigentlich nicht. Ich,
warum nicht?
Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Ich habe in Österreich auch eine Zeitungskolumne. Immer sonntags darf ich für die Kronenzeitung. Genau, das ist so eine österreichische Boulevardzeitung. Ich denke, man kann sie vergleichen mit der Bild. Und da schreibe ich immer sonntags. Und diese Kolumne gibt mir auch die Möglichkeit, dann auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit Politikern, Journalisten, Leuten, die in diesem Bereich tätig sind. Und ich glaube, das ist ein ganz harter Job und das ist ein Handwerk, das man erlernt haben muss. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, jetzt gehen wir in die Politik und dann bin ich dort gut und lustig, sondern ich glaube, dass man das tatsächlich lernen muss, dass man es verstehen muss, dass man sehr viel Diplomatie dafür aufbringen muss, dass man geduldig sein muss. Das sind alles so Dinge, das sind nicht ganz meine ganz großen Stärken, Geduld und Diplomatie. Ich bin eher so der direkte Typ und deswegen glaube ich, die Politik, die ist nichts für mich. Ich bin ein politischer Mensch, wie schon gesagt, ich bin überzeugter Sozialdemokrat. Ich glaube an die sozialdemokratische Idee. Wie sie dann in den einzelnen Ländern gelebt wird, von der SPD oder von der SPÖ in Österreich, das ist wieder ein anderes Ding. Da wünscht man sich dann, würde man sich ein bisschen mehr Überzeugung und Glaubwürdigkeit und auch ein bisschen mehr Charisma wieder wünschen bei denen, die an der Spitze stehen. Aber interessieren tut mir das auf jeden Fall.
Ende September wird ja gewählt bei Ihnen in Österreich. Es sind vorgezogene Neuwahlen nach der sogenannten Ibiza-Affäre, über die ja Kanzler Kurz von der ÖVP und auch sein Vize Strache von der FPÖ gestürzt waren. Wenn Sie auf die politische Situation gucken in Ihrem Heimatland, worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Naja, zum einen muss man sagen, was sich der Vizekanzler Strache in Ibiza geleistet hat, war ja, unvorstellbar. Also es konnte sich ja niemand vorstellen, dass sich jemand dort hinsetzt und halb Österreich verkauft. Gleichzeitig hatten wir aber auch einen Bundeskanzler, den Herrn Kurz, der mit den Rechtsnationalen und den Rechtsradikalen eine Koalition gebildet hat, der sich der österreichischen Geschichte nicht bewusst war, denn sonst hätte er das nicht getan, der aus reinem Machtkalkül diese Koalition eingegangen ist und der für dieses Desaster die Verantwortung trägt. Er hat die FPÖ in die Regierung geholt. Er hat die FPÖ-Leute in die Ministerien gehievt. Er hat den Herrn Kickl zum Innenminister gemacht, der einen Scherbenhaufen im österreichischen Innenministerium hinterlassen hat, der so weit geführt hat, dass ausländische Geheimdienste mit dem österreichischen nicht mehr zusammenarbeiten, weil sie gesagt haben, dieser Dienst ist nicht mehr vertrauenswürdig. Das heißt, dass die FPÖ, die Schwesterpartei der AfD, ist, wie sie ist, das wussten wir. Wir wussten, dass diese Leute zum Teil rechtsradikal sind, dass sie Rassisten sind. Wir wussten auch, dass sie korrupt sind. Jedes Mal, wenn die FPÖ bei uns in der Regierung ist, haben österreichische Gerichte Jahrzehnte damit zu tun, diese Zeiten aufzuarbeiten. Weil ständig irgendein FPÖ-Minister, aber auch ÖVP-Minister vor Gericht landen wegen irgendwelchen Korruptionsfällen. Und er hat trotzdem diese Koalition gewählt. Er trägt die Verantwortung dafür, dass wir in Europa ein schlechtes Standing haben. Und dafür muss er gerade stehen. Nur hat sich das, ist das, muss man auch dazu sagen, in Österreich so noch nicht ganz durchgesetzt. Die meisten schätzen ihn immer noch. Ich glaube, dass er längst zur Verantwortung gezogen werden müsste für das, was er da in den letzten 17 Monaten angerichtet hat.
Wenn Sie darüber reden, merkt man, dass Sie das sehr emotional immer noch mitnimmt, dass Sie das sehr ärgert, beschäftigt. Ja. Was wäre denn das Schlimmste, was bei dieser Wahl Ende September passieren könnte, Ihrer Meinung nach?
Eine Wiederauflage dieser Koalition, denn er schließt sie ja nicht aus. Der Österreicher hat, denke ich, gewisse Sympathien für, wie wir sagen würden, Schlawiner, Lausburm. Also so, der Österreicher tickt anders. Und deswegen glaube ich, dürfte uns ein Wahlergebnis, das die ÖVP stärkt und selbst die FPÖ nicht ins Unermessliche runterfallen lässt, gar nicht überraschen. Die Frage ist halt einfach nur, wo liegt die politische Verantwortung? Und warum ich das so mitnehme, ist, wir sind ja in Österreich, wir haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte, wir haben eine Verantwortung. Ja? Also Adolf Eichmann, Amon Göth, ja auch Hitler, das waren Österreicher. Und wir haben uns unserer Geschichte zu stellen. Und was unser Bundeskanzler, der in meinem Alter ist, überhaupt nicht versteht, ist, dass wir unserer geschichtlichen Verantwortung uns bewusst werden müssen und dass wir dafür Verantwortung tragen. Und man kann keine Koalition mit Rechtsradikalen eingehen. Und er hat es immer noch nicht geschnallt und er hat es immer noch nicht verstanden und er hat diese Koalitionsform immer noch nicht ausgeschlossen. Die haben das ganze Land verkauft in Ibiza. Die haben nach 17 Monaten eine Regierung in die Luft geschossen. Und unser Bundeskanzler schließt eine Wiederaufnahme dieser Koalition nicht aus. Und dafür muss man einfach sagen, ist er für mich unwählbar.
Ich merke schon, Ihr Puls geht gerade hoch.
Ja, das regt mich wahnsinnig auf.
Sie leben ja selbst auf dem Land, dort, wo die Rechtspopulisten ja großen Zulauf haben. Mhm. Ihre Frau, die Pianistin Ferzan Önder, hat türkische Wurzeln. Wie erleben Sie dort Dinge wie Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus? Ist das an der Tagesordnung auch bei Ihnen?
Eigentlich gar nicht. Nein, ich denke, dass viele am Land, zum Beispiel bei uns, die FPÖ unterstützen, ist ein politischer Hilfeschrei. Wir haben die Situation in Österreich, dass wir am Land ein Ausdünnen der Infrastruktur erleben, ähnlich wie ich es höre und erlebe auch zum Beispiel in Ostdeutschland. Das heißt, die Infrastruktur wird weniger. Also weniger Bahnverbindungen, weniger Busverbindungen, das Internet ist schlecht, der Arzt ist weg, der Supermarkt ist weg, die Gerichte sind weg, die Ärzte, Fachärzte sind weg, die jungen Leute sind weg, weil sie natürlich keine Jobs haben. Das heißt, wir erleben, wie die ländliche Region ausdünnt. Und ich denke, dass dieses Gefühl, Bürger zweiter und dritter Klasse zu sein, abgehängt zu sein, zum Hilfeschrei führt. Und der führt dann oft dazu, dass Leute, denke ich, die AfD oder die FPÖ wählen. Was wir brauchen ist, wir müssen uns dem wieder viel mehr zuwenden.
Gehen Sie deswegen auch verstärkt aufs Land und spielen dort Ihre Musik, um die Menschen irgendwie abzuholen?
Klar.
Geht das mit Musik?
Ich denke schon. Unter anderem, das ist natürlich nur ein Tropfen.
Aber das wäre ja schön, wenn das so einfach wäre.
Ich gehe raus, weil ich mit den Leuten reden will. Ich gehe raus, weil ich den Leuten sagen will, der Musikverein in Wien und die Elbphilharmonie und die Carnegie Hall und die Suntory Hall in Tokio und so, das ist alles gut und schön. Aber jetzt bin ich bei euch in diesem Freilichtmuseum irgendwo am Ende von Österreich und da spiele ich für euch und da höre ich euch zu und dann diskutieren wir und dann streiten wir lebhaft über Politik, aber ihr seid mir jetzt wichtig und wir sind jetzt da, um eure Anliegen zu verstehen und euch zu zeigen, dass ihr, die mit eurem Steuergeld auch meine Musik woanders unterstützt, damit ich dort auftreten kann, ihr habt auch ein Anrecht darauf, dass ihr Musik hier vor Ort hört. Und das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen in allen Bereichen raus aufs Land, raus zu den Leuten, mit den Leuten reden, den Leuten zuhören und es besser machen und verstehen.
Und da glauben Sie, können Sie auch gesellschaftlich eine Rolle spielen?
Ich maße mir jetzt nicht an, dass ich eine Trendumkehr hinbekomme, aber ich glaube, dass ich vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein kann.
Springen wir von Ihrer Heimat Österreich am Ende nochmal nach Fulda, wo ja am 31. August dieses Open-Air-Konzert sein wird mit dem HR-Symphonieorchester und wo Sie dieses tolle Schlagzeugkonzert von Avner Dorman spielen. Sie sagen immer, Sie machen Musik nicht nur, um die Leute zu bespaßen, sondern vor allem, weil Sie eben auch eine Botschaft loswerden wollen. Dieses Konzert findet auch statt, weil man damit 30 Jahre Mauerfall feiern möchte. Was wünschen Sie, soll das Publikum das nach Fulda kommt, mitnehmen aus diesem Konzert?
Emotion, Begeisterung, Leidenschaft, sozusagen die Inspiration, dass die Möglichkeit, dass wir jetzt vernetzt sind, dass unsere europäischen Schwestern und Brüder aus Ostdeutschland jetzt ganz frei reisen können und das, was sie in diesem Schlagzeugkonzert hören, auch vor Ort erleben können, dass sie ohne Probleme nach Südamerika reisen können, dass jemand aus Südamerika hierher kommen kann und in Dresden, in Leipzig, in Görlitz, in Rostock die Zelte aufschlagen kann und da Musik machen kann, dass das etwas ist, was ein unglaubliches Geschenk ist. Dass wir aber auch verstehen müssen, dass es im Alltag Dinge gibt, die wir einfach besser machen müssen. Und dass die Leute nach Hause gehen und sich europäischer fühlen, nachdem sie den europäischen Komponisten Dorman und den Super-Europäer Beethoven gehört haben und den Weltmusiker Bernstein, dass sie das Gefühl haben, dass Musik erstens für alle da ist, dass das kein elitäres Ding ist, nur für eine gewisse Schicht von Leuten, die sich klassische Musik reinziehen können, sondern dass wir für alle da sind. Und dass wir unglaubliche Freude in dem Moment haben, für die Leute da vor Ort Musik zu machen. Und dass wir Europäer sind. Ich bin Österreicher, die Leute, die ins Konzert kommen, sind Deutsche. Und im letzten Moment fühlen wir uns doch als eine Nation.
Und Sie strahlen über das ganze Gesicht, während Sie das sagen. Sie sind schon auch ein bisschen ein Träumer, oder?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich eher Realist bin wie so mancher Politiker. Denn die Politiker sitzen ja da und sagen, wir sind ratlos. Was sollen wir jetzt nur tun? Die Leute folgen uns irgendwie nicht. Die Leute glauben nicht an unsere europäische Idee. Ich glaube, dass wir Künstler eher realistisch denken als so mancher Politiker. Denn die haben schon aufgegeben. Die sind irgendwie schon so in ihrem Zynismus drin, dass sie sagen, na, hilft eh alles nichts mehr. Wir Künstler haben noch Ideen. Und genauso wie Beethoven schon an Europa vor 150, 200 Jahren gedacht hat, so glaube ich, dass wir Künstler möglicherweise von Europa schon einen genaueren Gedanken haben wie so mancher Politiker oder ja, Bürger.
Schönes Schlusswort. Und jetzt dürfen Sie sich über die Schokofußbälle hermachen, die Sie schon die ganze Zeit in der Hand halten.
Ich halte die schon und kann es kaum erwarten, endlich den Deckel abzureißen und mich an die Schoko zu machen.
Dankeschön, Martin Grubinger.
Danke sehr.
Sie können ihn erleben zusammen mit dem hr-Symphonieorchester beim Domplatzkonzert in Fulda. Morgen Abend, hr-Info überträgt dieses Konzert auch live und in voller Länge morgen am Samstag ab 20 Uhr. Das war hr-Info, das Interview. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.